So, lieber Jonathan, das, was ich sagen möchte, das ist natürlich ganz besonders für dich heute Morgen. Und wenn es zufällig noch für jemand anders irgendwie auch von Bedeutung sein sollte, dann ist es durchaus so gemeint und vom Heiligen Geist so gewollt. Aber will das natürlich ganz besonders an deine Adresse sagen, was ich sagen möchte. Aber da Pastoren ja ganz normale Menschen sind und nicht irgendwie was Besonderes, sage ich mal, sondern einfach Leute, die vollamtlich Zeit haben, aber mit Jesus unterwegs sind wie alle anderen auch. Von daher hoffe ich mal, dass das genauso für alle anderen auch von Bedeutung ist. Ja, Ordination. Kein Mensch weiß, was sowas ist in aller Regel, jedenfalls in der säkularen Gesellschaft, obwohl es das nicht nur in der Theologie gibt. Ne, es gibt, glaube ich, in der Medizin gibt es irgendwie auch diesen Begriff. Die Berufung, die Segnung, die Sendung zum Dienst. Und zwar so ganz offiziell nochmal nach Abschluss einer Ausbildungszeit, die ja, auch wenn Gemeinde das vielleicht gar nicht so wahrnimmt, du bist ja schon eine ganze Weile hier. Aber irgendwann entschließt man sich und sagt, ja, so jetzt ist alles, was noch Probe war, was irgendwie noch so eine Verlobungszeit war, jetzt ist es, wird es abgeschlossen mit einer verbindlichen Berufung zum Dienst. Das wollen wir heute tun, persönlich für dich. Und das betrifft euch als Gemeinde zunächst ja auch mal ganz stark mit. Und von daher ist es, denke ich, für alle etwas. Heute ist viel vom Pastor die Rede. Und Ordination hat sicher auch was Offizielles. Aber im Letzten geht es nie um Amtsträger und schon gar nicht um Würdenträger oder irgendwie so etwas, sondern es geht immer um Menschen, die Gott gebrauchen will, die herausgefordert sind, wie alle anderen auch. Und von daher würde ich das gerne persönlich belassen und würde mit dir gerne darüber nachdenken, was es bedeutet, größer werden, wie mein innerer Mensch wächst. Also Wachstum ist ja etwas, was wir herbeisehnen, wenn wir klein sind, ne? Also hier so dieses, weiß nicht, wie das bei dir war früher im Kinderzimmer, ob da auch so ein Meterstab irgendwo an der Wand war, wo man sich alle paar Wochen ranstellt und sich freut, wenn wieder ein Zentimeter oder ein halber dazugekommen ist. Also für ein Kind ist Großwerden was ganz Besonderes. Du bist aber groß geworden. Also wenn Onkel und Tante kommen und diesen Spruch loslassen, dann ist das irgendwie immer ein Kompliment. Die Bibel redet auch von Wachstum, aber eher vom Wachstum des inneren Menschen. Im 1. Thessalonicher 3,12 steht, euch aber lasse der Herr wachsen. Kann man sagen, wie denn eigentlich? Ne? Waren alles erwachsene Menschen. Was bedeutet das, dass geistlich der Wunsch jemandem gesagt wird, dich lasse der Herr wachsen? Ich glaube, es gibt eine Menge Bibelverse, die dieses Thema ansprechen, auch wenn das die Vokabel des Wachstums nicht immer da drin ist. Also mein Beispiel, 2. Korinther 4, Vers 16, darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, schreibt Paulus als schon etwas älterer Mensch, zwar ist schließlich der 2. Korintherbrief, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Also offensichtlich passierte da etwas, wo er gespürt hat, Gott ist in mir am Werk, auch wenn ich äußerlich nicht mehr der Fitteste bin und so weiter. Das spürte er, wird mein innerer Mensch von Tag zu Tag erneuert. Oder Johannes 3,30, er muss immer größer werden und ich immer geringer. Bei Luther steht da, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Ich habe mich für die andere Übersetzung entschieden, weil das die Assoziationen bei euch nur in die falsche Richtung gehen. Also er muss immer größer werden und ich immer geringer, steht im Johannes 3, Vers 30. Und man könnte jetzt ohne Ende noch Bibelstellen zitieren, die dieses Bild des Wachstums des inneren Menschen vielleicht mit anderen Worten, aber doch in der Sache beschreiben. Ihr seid neue Menschen geworden, Kolosser 3, die ständig erneuert werden. Dies geschieht, indem ihr Christus immer ähnlicher werdet. Also anderes Bild, nicht? Ihr kennt vielleicht diese Fotos, ein bisschen scherzhaft gemeint, von Hund und Herrchen, die sich immer ein bisschen ähnlicher werden miteinander. Also irgendwie so eine eingedrückte Schnauze haben und so ein bisschen ähnlich aussehen. Kann man mal googeln, ist ganz interessant. Also wir sollen jetzt, mit den Beispielen aufpassen, das stand auch nicht im Konzept. Wir sollen Christus immer ähnlicher werden. Das heißt, Leute, die uns im Alltag begegnen, das gilt für uns als Pastoren, das gilt aber für jeden Christen, die sollen irgendwie in der Weise unterwegs sein, dass Leute spüren und sagen, oh, mit dem Menschen ist irgendwas anders. Die Frau, der Mann, die haben irgendwie was anders ist. Christus ähnlicher werden. Also mit diesem Predigtthema möchte ich dir ein paar Dinge, zwei eigentlich, für deinen geistlichen Dienst oder deinen persönlichen Weg einmal, aber auch für deinen geistlichen Dienst mitgeben, wie das mit diesem inneren Menschen, der wächst, geht. Das erste nenne ich mal Sehnsucht nach Gott. Ich weiß nicht, ob du mal drüber nachgedacht hast, alles, was wir im Leben irgendwie voranbringen. Ich würde sagen, alles beginnt mit Sehnsucht. Im Persönlichen, im Geistlichen. Irgendwo macht Gott in mir was wach, wo ich sage, das würde ich gerne erleben, das würde ich gerne erreichen, da würde ich gerne in diese Richtung mich bewegen. Es beginnt alles irgendwie mit Sehnsucht. Ernst Bloch, das ist ja ein Religionsphilosoph, der hat mal den Satz geschrieben, die Sehnsucht ist das einzig ehrliche Gefühl des Menschen. Ob er damit recht hat, sei mal dahingestellt, aber er will damit sagen, Sehnsucht ist etwas, was in uns etwas in Bewegung setzt, was nicht zur Ruhe kommt. Das ist nicht etwas, was ich mir so theoretisch mal irgendwie klar mache, dass ich was möchte, sondern das kommt so aus tiefstem Herzen. Ich sehne mich nach etwas. Sehnsucht ist das einzig ehrliche Gefühl des Menschen. Und du kennst vermutlich diesen Spruch, der in diesem Zusammenhang manchmal zitiert wird, wo es dann heißt, wenn du ein Schiff bauen willst, so trommeln nicht Leute zusammen, um Holz zu beschaffen, Werkzeug vorzubereiten, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern wecke in ihnen die Sehnsucht nach dem großen, weiten, endlosen Meer. Und dann kannst du irgendwann auch ein Schiff bauen. Also Sehnsucht vermag unglaubliche Kräfte freizusetzen. Wer Sehnsucht hat, der wird in irgendeiner Form aktiv, früher oder später. Und Menschen hatten zu aller Zeit Sehnsucht nach Gott. Die Bibel drückt das in Bildern ihrer Zeit aus. Psalm 42, Vers 2, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Uns als Mühlheimer Verband, wenn du schon die Historie angesprochen hast, Sven, die gäbe es eigentlich nicht, wenn es nicht mal Menschen gegeben hätte, die wirkliche Sehnsucht danach hatten, dass Gott in vermehrtem Maße handelt. In Mühlheim an der Ruhr haben sich vor mittlerweile, 112 Jahren eigentlich, 1905 war das, zwischen Himmelfahrt und Pfingsten Menschen getroffen. Man erwartete 500, es kamen 1000, die zum gemeinsamen Gebet zusammenkamen und diese Sehnsucht hatten, Gott, du mögest bitte mal in vermehrtem Maße in unserem Land, damals war die Stadt vielleicht erst im Blick, aber dann auch darüber hinaus das Land, in vermehrtem Maße was tun, Gott erleben. Da war Sehnsucht, geistliche Sehnsucht dahinter, dass nicht alles so bleibt, wie es ist. Das waren unsere geistlichen Urgroßmütter und Urgroßväter. Aber wer weiß, wenn die nicht da gewesen wären, ob es uns heute hier gäbe. Psalm 63, Vers 2. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir aus trockenem, dürren Land, wo kein Wasser ist. Also das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Alles beginnt mit Sehnsucht. Und wenn man Menschen nach ihrem Christsein fragt, dann wird man ja vielleicht unterschiedlich akzentuierte Antworten bekommen. Also da beginnen Leute, die Summe ihrer Taten aufzuzählen, was sie denn alles so an frommen Sachen gemacht haben. Oder sie schwelgen in der Vergangenheit und erzählen, was Gott denn vor 50 Jahren alles Großes getan hat. Oder sie sind auf Daten fixiert, so im Sinne von dann und dann habe ich mich bekehrt. Das war ein wichtiges Datum in meiner Glaubensgeschichte. Und das sind alles richtige Akzente. Da ist auch was Wahres dran. Aber es fehlt eine Dimension, die eben bei den Menschen der Bibel sich so anhört. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir. Oder das, was ich vorhin schon gelesen habe, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so dürstet meine Seele Gott nach dir. Und es gibt eine Stelle in der Bibel, wo eine Gemeinde, die diese Sehnsucht überhaupt nicht mehr hatte, super schlecht beurteilt wird. Das war die Gemeinde in Laodicea, in der Apokalypse, in der Offenbarung des Johannes. Die sagt nämlich, ich bin reich und habe alles und was ich brauche. Da war sozusagen keine Erwartung mehr da für das, was Gott möglicherweise noch tun möchte. Und das würde ich dir wünschen für dein persönliches Leben als Christ, sicher auch für den pastoralen Dienst, dass diese Sehnsucht nach Gott so eine Triebkraft alles dessen ist, was du tust und wie du als Christ unterwegs bist. Und jeder weiß, und du bist auch nicht seit gestern unterwegs, dass auch mal so ein Alltag einkehrt und dass das nicht immer so vielleicht so ganz frisch und tief drin ist oder so. Aber ich glaube, dass das je länger, je mehr wichtig ist, auch die Länge des Dienstes, und da bin ich dir nun ein paar Jahre voraus, kann das vielleicht so von der Erfahrung her noch ein bisschen besser sagen, die Länge des Dienstes wird dann, die Last wird leicht bleiben, wenn sie von dieser Sehnsucht nach Gott getragen wird. Und wenn man sich ehrlich dann eingesteht, hat man sicher auch mal Phasen in seinem Leben, wo man sagt, na, so doll ist das gerade nicht, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott nach dir. Dann ist es vielleicht auch manchmal eher Alltag geworden. Aber insofern rede ich auch an mich selber, wenn ich hier rede und nicht nur für dich und für euch, sondern sage mir das selber ganz genauso. Die Mystikerin Teresa von Avila, die so halbwegs noch Zeitgenossin Luthers war, die hat mal gesagt, Gott ist so groß, dass er es wohl wert ist, von uns ein Leben lang gesucht zu werden. Er ist so groß, dass er es wohl wert ist, ein Leben lang von uns gesucht zu werden. So mit anderen Worten, ich kann ihn ohnehin nicht komplett erkennen. Wer meint, Gott irgendwie erkannt zu haben, in seiner Theologie eingebastelt zu haben, der ist schon auf dem falschen Pferd irgendwie. Sondern die Größe Gottes zu entdecken und da immer tiefer reinzukommen, das ist eine Lebensaufgabe und die ist mit ein paar Semestern Theologiestudium mit Sicherheit nicht erledigt. Die Bibel hat ja eine Menge interessanter Bilder, wenn es um dieses Sehnsucht nach Gott ist oder dieses Gott suchen, obwohl die Leute, gerade die Gott gefunden haben, wenn wir sagen, waren Leute, die ihn gleichzeitig sehr intensiv gesucht haben. Jesus lehrt es, er sagt, bittet, sucht, klopft an, es wird euch aufgetan werden. Oder es wird Gebet beschrieben von dieser sogenannten bittenden Witwe, die eigentlich etwas tut, was in unserem Kontext eher als unhöflich gilt, die dem ungerechten Richter, so wie Luther ihn wiedergibt, keine Ruhe lässt, bis er schließlich dieser Frau Recht gibt, weil sie so zudringlich ist und nicht locker lässt und sagt, ja, so sollt ihr beten, es soll nicht so wohltemperiert und moderat und alles toll sein, sondern diese Frau, die so von ihrem Herzen her Recht haben wollte und nicht locker ließ, die ist ein Beispiel für richtiges Beten. Oder Paulus sagt, nicht, dass ich es schon ergriffen hätte, ich jage ihm aber nach. Also du bist ja Sportler im Gegensatz zu mir und kannst dieses Bild vielleicht noch ein bisschen besser einordnen. Ich jage ihm aber nach. Er sagt, und da war er lange Christ, er hat tolle Sachen erlebt. Da hat er schon, was weiß ich, Giftiges getrunken und das hat ihm nicht geschadet. Und er hat auch Leute die Hände aufgelegt und sie sind gesund geworden. Und er hätte ja sagen können, Freunde, ich habe so viel erlebt und das alles aufzählen können. Macht er aber nicht, sondern er sagt, ich bin bei Jesus und gleichzeitig bin ich irgendwie auch nicht bei ihm. Ich bin noch immer noch hinter ihm hinterher. Ich jage ihm nach. Ich will ihn tiefer erkennen. Und das also wünsche ich mir ganz genauso, wie ich dir das wünsche. Ich bilde mir nicht ein, Brüder und Schwestern, ich lese nochmal ein Stück von Paulus, dass ich es schon geschafft habe. Aber die Entscheidung ist gefallen. Ich lasse alles hinter mir und sehe nur noch, was vor mir liegt. Ich halte geradewegs auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Dieser Preis ist das ewige Leben, zu dem Gott mich durch Christus berufen hat. Also da steht eine Mentalität dahinter, die man vielleicht auch mit Sehnsucht nach Gott beschreiben kann. Also er ist im Dienst unterwegs und er ist als Apostel mit vielen interessanten geistlichen Erfahrungen schon beschenkt worden und gleichzeitig sieht er sich nicht als jemand, der sich zurücklehnen kann und ganz relaxed sagt, so ich bin euch allen weit voraus, so sieht er es überhaupt nicht. Also ich wünsche dir das sehr für deinen pastoralen Dienst, aber auch für dein Christsein insgesamt, dass diese Mentalität der Sehnsucht nach Gott dir erhalten bleibt. Nochmal ein Zitat von einem Menschen, der diese Sehnsucht nach Gott in einen interessanten Zusammenhang gebracht hat. Der hat gesagt, Sehnsucht ist die charmante Art Gottes, sich in Erinnerung zu bringen. Das muss man so ein bisschen durchmeditieren, so ein Satz. Sehnsucht ist die charmante Art Gottes, sich in Erinnerung zu bringen und zu sagen, Freunde, ihr seid vielleicht als Christen schon eine ganze Weile unterwegs, aber denkt ja nicht, dass ihr alles verstanden, alles begriffen, alles erkannt habt, dass ihr Gott sozusagen eingekästelt habt in eure Theologie, quadratisch praktisch gut passt alles, sondern er ist immer größer als das, was wir wahrzunehmen in der Lage sind. Das ist das Erste, was ich dir mitgeben möchte. Und das Zweite, das hat ganz große Schnittmengen mit diesem Ersten, aber hat ein bisschen einen anderen Akzent. Ich nenne es mal geistlich lernen und wachstumsbereit zu sein. Geistlich lernen und wachstumsbereit zu sein. Also der innere Mensch, der dieses Wachstum braucht. Und ich will ein bisschen mit dir darüber nachdenken, wie geht das eigentlich? Ich habe schon ein paar Bibelverse zitiert, die an dieser Stelle im Grunde nochmal zu zitieren wären, wo Paulus sagt, ihr sollt Christus immer ähnlicher werden, also auch einen Prozess beschreibt, der nicht einfach irgendwann abgeschlossen ist. Und Christus immer ähnlicher werden, das wusste Paulus, geschieht ja in einem Kontext, der tatsächlich nicht leicht ist. Es geht also nicht um einfach irgendwie seid immer nett zueinander oder so, sondern Jesus soll sichtbar werden. Zieht den Herrn Jesus Christus an. Also wir drei, vermute ich mal, weiß nicht, für Martin gilt das vielleicht auch, sind heute so ein bisschen anders gekleidet als normalerweise. Ich weiß nicht, wie du sonst hier so auftrittst. Also ich schone diese Dinge und bin an einem normalen Sonntag etwas anders, aber ich dachte, bei der Ordination muss das mal so sein. Also wir sollen den Herrn Jesus Christus anziehen. An ihm soll etwas sichtbar werden von, oder an uns soll etwas sichtbar werden von ihm. Wenn es stressig wird und es mühevoll wird, vielleicht in irgendwelchen Auseinandersetzungen, weil man inhaltlich nicht übereinkommt, Jesus soll an uns sichtbar werden. Und er wird uns ja immer in Situationen hineinbringen, wo wir etwas lernen können. Also tendenziell, wenn wir beide Geduld lernen müssen, dann wird er uns in Situationen hineinführen, wo wir tendenziell ungeduldig reagieren, um zu lernen und einen nächsten Schritt zu gehen. So ist das nun mal. Und ich glaube, dieses Jesus immer ähnlicher werden ist ebenfalls ein lebenslanger Lernprozess. Und da braucht es, glaube ich, schon eine innere Bereitschaft, wo ich mich hinsetze und sage, ich sehe meinetwegen auch in seelsorgerlichen Gesprächen, spüre ich das, wo ich zu lernen habe und sage, ich will mich solchen Lernaufgaben stellen. Also die, lasst euch verwandeln, heißt es in der Bibel, durch die Veränderung eurer Denkweise in Römer 12. Dieses Bild übrigens von Jesus immer ähnlicher werden, wenn man mal die Paulusbriefe durchscannt, stellt man fest, dass das sehr verbreitet ist. Also das war eines der Lieblingsbilder von Paulus, entweder das Ding mit der Kleidung, den alten Menschen ablegen, den neuen anziehen, oder er kann eben bis dahin gehen, dass er sagt, ihr sollt den Herrn Jesus Christus anziehen. Wie so eine zweite Haut stelle ich mir das vor. So, ne? Also es gibt ja, also Muslime, habe ich gesehen, in Jordanien, die Frauen haben ein Burkini, glaube ich, nennt sich das ganze Ding. Das ist wie so eine zweite Haut inklusive der Kopfbedeckung. So, das ist im Grunde siehst du alles, was man normalerweise sehen würde, nur du siehst eben die zweite Haut. Das heißt, ein Mensch, der sozusagen, oder das, was ihm eigentlich, seine eigentliche Haut, siehst du bis aufs Gesicht nicht mehr. Und das andere, ja, aber du kannst im Grunde ihn, den Menschen erkennen, obwohl er diese zweite Haut trägt. Und das war für mich war so ein Bild zu sagen, ja, das hat so ein bisschen was. Ich bleibe der, ich bin auf der einen Seite und auf der anderen Seite soll Jesus an mir sichtbar werden. Paulus benutzt dafür einmal ein interessantes Bild, das in einer Gemeinde wie dieser, wo hier, ich weiß nicht, 7 Kindergruppen und ein Haufen Kinder da sind, vielleicht ganz interessant ist, obwohl ich als Mann da kaum mitreden kann, würde mal Paulus sagen, du konntest das eigentlich auch nicht. Er sagt, Galater 4,19, meine lieben Kinder, die ich abermals unter Wehen gebäre, bis Christus in euch Gestalt gewinne. Galater 4,19. Also vergleicht diese Situation, dass Gemeinde sich umgestalten soll und Jesus ähnlicher werden soll wie in den Presswehen einer Frau, die ich abermals unter Wehen gebäre. Wie kann man als Mann eigentlich so ein Beispiel gebrauchen? Aber er hat es gebraucht, bis Christus in euch Gestalt gewinne. Das heißt, das war ihm so ein dringendes Anliegen, wie eine Presswehe, wo ich sage, jetzt geht's nicht mehr anders, ich muss pressen. Und ich war ja dankenswerterweise einige Male dabei, als unsere Kinder geboren sind und kann das zumindest als Beobachter, also ich sage es in aller Vorsicht, so ein bisschen mitempfinden. Meine Frau grinst schon, also naja, gut, wie auch immer. Also diese Lernbereitschaft, dass Jesus in uns sichtbar wird, die wünsche ich dir ganz stark. In deinem Dienst, wenn du in Gesprächen bist, wenn du mit Jugendlichen unterwegs bist, wenn was auch immer du machst, dass Leute irgendwie spüren, da ist nicht nur Jonathan Kelly, sondern da ist jemand, in dem irgendwie etwas von Jesus sichtbar wird. Und dazu braucht es, glaube ich, ganz viel Wachstumsbereitschaft. Ich will noch einen Aspekt sagen, wenn du pastoral dann auch über Jahre unterwegs bist, dann bist du in einer gewissen Öffentlichkeit unterwegs und das führt oder kann vielleicht manchmal dazu führen, dass man auf der Bühne nicht mehr so richtig authentisch ist. Also es gibt ja Leute, die haben ein Pseudonym, also weiß nicht, Elton John heißt natürlich nicht Elton John, nicht, sondern das ist ein Pseudonym oder Atze Schröder oder sind ja so, weiß nicht, ob ihr die, keine Ahnung, also wer heute so die Beispiele hat, der geht übrigens gerichtlich dagegen vor, wenn jemand versucht, seinen bürgerlichen Namen irgendwo zu nennen, der Letztere. Also die haben ein Pseudonym, weil sich das einfach irgendwie nett anhört oder so. Das heißt, sie spielen eine bestimmte Rolle. Es ist auch so bei jemand, ich meine die Jüngeren, ich kenne so die Beispiele aus meiner Zeit, Otto Walkes, kann man sich also nicht richtig ernst vorstellen. Der spielt eine gewisse Rolle und das ist er letztlich nicht selber. Und ich glaube, dass jemand, der in einer gewissen Öffentlichkeit steht und auftritt, in dieser latenten Gefahr ist, sozusagen nicht mehr wirklich er oder sie selbst zu sein. Und das sind Leute, die jetzt im pastoralen Kontext unterwegs sind, in einer gewissen Gemeindeöffentlichkeit stehen, vielleicht ja auch manchmal. So, und die Rolle, die man von mir erwartet ist, es muss irgendwie doch alles in Ordnung sein und du als Pastor müsstest doch eigentlich, Und wenn ich mir tief in die Augen schaue, da sage ich, ja, nee, ich habe genauso meine Kämpfe und die Dinge, wo ich merke, ich muss lernen und wo ich vielleicht auch meine Niederlagen und meine Bauchlandungen erlebe. Und ich will mich nicht einfach in irgendeiner religiösen Subkultur anpassen, die dann so und so aussieht und wo ich irgendwie als Pastor meine, dann irgendwie ein Bild abgeben zu müssen, was ich ehrlicherweise innerlich vielleicht gar nicht bin. Und ich glaube, ich würde dir immer einen Kontext, und das geht ja auch an Gemeinde, und wenn ich euch so sehe, wie ihr aufgestellt seid, dann habe ich ehrlich gesagt so furchtbar viel Befürchtung da nicht. Aber ich denke, dass jeder Pastor das so ein bisschen kennt, dass er in eine Rolle möglicherweise hineingedrängt wird, die er nicht selber ist. Also wo man dann in einer Pseudo-Veränderung sich hineindrängen lässt und du bist doch der Pastor und du musst doch. Wünsch dir einen Kontext, viele Freunde, Menschen, bei denen du sehr ehrlich und sehr authentisch und sehr du selbst sein kannst und gleichzeitig trotzdem irgendwo einen Weg gehst, den Gott für dich vorgezeichnet hat, sodass das, was Paulus Timotheus einmal sagt, dem jungen Timotheus gegenüber den Älteren in der Gemeinde, er soll ein Vorbild für sie sein, das ist ja schon eine echte Herausforderung für jeden, denke ich mal, so einen Satz zu hören, aber den darf man dann sicher auch mal hören. Zum guten Schluss, wie kann man denn geistliches Wachstum messen? Also der Meterstab im Kinderzimmer, ne, da ist das relativ einfach. Wie weiß ich denn, dass ich geistlich wachse? Wo sind denn die Kriterien dafür, dass ich vorankomme? Ist es überhaupt, würden manche vielleicht sagen, seriös, geistliches Wachstum zu messen? Was für einen Puls muss ich mir denn da fühlen? Paulus hat das zumindest gemacht an verschiedenen Stellen oder auch andere Schreiber des Neuen Testamentes. Im Hebräer 5 heißt es, darüber hätten wir noch viel zu sagen, aber es ist schwer, weil ihr so harthörig geworden seid. Und ihr, die ihr selbst Lehrer sein solltet, längst Lehrer sein solltet, habt es wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehre und dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise. Denn wenn man noch Milch geben muss, der ist unerfahren in dem Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein kleines Kind. Feste Speise aber ist für die Vollkommenen, und jetzt kommt's, die durch den Gebrauch geübte Sinne haben, durch den Gebrauch des Wortes Gottes geübte Sinne haben und Gutes und Böses unterscheiden vermögen. Also durch den Gebrauch des Wortes Gottes geübte Sinne haben und Gutes und Böses zu unterscheiden vermögen. Das heißt, einerseits hat geistliches Wachstum ganz viel damit zu tun, dass ich mich dem, was ich als Willen Gottes sozusagen schriftliche habe, aussetze und sage, was bedeutet das für meinen Lebenskontext? Wie kann ich mein Leben auch messen an den Herausforderungen und Maßstäben, die das Wort Gottes mir mitgibt? Wenn jemand dich fragen würde, ob du Klavier spielen, ich weiß gar nicht, ob du jemals irgendwas mit den Tasten zu tun hattest, ob du Klavier spielen kannst, dann bist du vielleicht geneigt zu sagen, nein, kann ich nicht. Man könnte aber die Medaille auch von der anderen Seite anschauen und können sagen, doch, du hast die Ressourcen. Du hast nur nicht geübt. Hast du vielleicht nie die Veranlassung gehabt, ich auch nicht, by the way, die Veranlassung gehabt. Aber eigentlich haben wir die Ressourcen, das zu tun. Also wenn wir, ich sage mal, so eine geistliche Macke mit uns rumsteppen, meinetwegen sehr jähzornig sind oder irgendwie sowas, dann kann man sagen, ja, so bin ich nun mal und das ist nun mal so und so weiter. Aber ich kann mir das auch sagen, ich will das trainieren. Wenn ich mich hinstellen würde, ich sehe das bei den Olympischen Spielen, sieht man ja vielleicht mal so Sportarten, die man sonst sich nie anschaut oder die auch sonst nicht gesendet werden, wie irgendjemand da 150 Kilo in die Höhe stemmt oder so. Ne? Und ich denke, im Leben nicht. Ne? Das würde man nie hinkriegen. Das ist nur die eine Seite der Wahrheit. Die andere Seite, man wird vielleicht nicht olympische Qualität erreichen, aber die andere Seite ist, wenn ich etwas trainiere, dann bin ich mit einmal zu etwas in der Lage, was ich vorher nie konnte. Und da wünsche ich dir so eine Lernbereitschaft zu sagen, wenn ich bestimmte geistliche Defizite, die jeder von uns in seinem Leben entdeckt, ne, dass ich sage, ja, Jesus, komm du da ran. Ich brauche vielleicht Menschen, die mir helfen. Sei du mit dabei. Ich will das identifizieren und will das nicht einfach zu den Akten legen und sagen, so bin ich nun mal, sondern mich herausfordern lassen, geistlich zu lernen. Und da können ein paar Fragen vielleicht helfen. Bin ich geistlich echt oder unecht? Man sich das immer selbst beantworten kann, ist vielleicht noch eine andere Frage. Manchmal braucht man vielleicht auch Menschen rechts und links, die einem vertrauensvoll hier mal ein bisschen weiterhelfen. Bin ich echt oder unecht? Wenn ich mit Menschen zu tun habe, finde ich, muss man sich immer wieder fragen, werde ich irgendwie verurteilend oder exklusiv und mein, ja, ich bin ja sowieso besser als die, die mir da gerade dies oder jedes Problem erzählen. Das finde ich darf nie sein, sondern jemand, der auch in die Seelsorge hineinkommt, hat mich immer als einen solidarischen Mitbruder zu erleben, wo ich weiß, ich habe vielleicht nicht das Problem, was du mir gerade sagst, aber ich bin trotzdem einer da, der genauso Hilfe Gottes braucht wie du auch. Messe ich mein geistliches Leben an Oberflächlichkeiten, also an irgendwelchen Formalitäten, oder spüre ich, dass eine innere Veränderung dessen in mir stattfindet, was Gott tun möchte? Und schließlich erbitte ich geistliche Segnungen im Alltag, also nicht im Sinne von ich will mehr für mich, sondern erbitte ich Gott darum, dass irgendwo mit den kleinen und was weiß ich, vielleicht auch nicht so ausgeprägten Gaben, die hier und da sind, dass Gott dadurch etwas zu tun vermag und dass dadurch andere Menschen gesegnet werden. Und dann würde ich eben sagen, dieses Bild, was ich eben schon bedeutet, trainieren statt probieren. Ich kann sehr schnell eine Bauchlandung erleben, wenn ich mich an diesen 100 Kilo versuchen sage, das wird im Leben nie was. Und trotzdem weiß ich, wenn ich lange genug trainieren würde, dann würde wahrscheinlich doch was möglich sein. Und ich glaube, im Geistlichen ist das so viel anders nicht. Frucht des Geistes fällt mir sozusagen nicht als reife Frucht vom Himmel nur entgegen, sondern, wie gesagt, Geduld und Liebe und Barmherzigkeit und all diese Dinge brauchen Zeit und brauchen auch einen Lernprozess und eine innere Bereitschaft, wo ich sage, ich will weiterkommen. Mein innerer Mensch soll wachsen und stark werden. Und es soll nicht bei dem bleiben, was vielleicht heute da ist, so schön das da ist. Ne? Wir würden ja bei einem Kind sagen, ein frisch geborenes Kind, was weder laufen noch sprechen kann, sagen wir, dieses Kind ist vollkommen. Es ist alles da, was ich von einem neugeborenen Säugling erwarte. Aber wenn das nach 3-4 Jahren immer noch so ist, dann ist es dramatisch. Ne? Und das ist im Geistlichen, denke ich, nicht anders. Also neben der Sehnsucht nach Gott, die ich dir wünsche ich für mich ganz genauso wie für dich diese innere geistliche Lern- und Wachstumsbereitschaft zu sagen, Gott, hier bin ich. Ich will, dass ich dir, Jesus, immer ähnlicher werde und in meinem Alltag, in meinem pastoralen Dienst, in meinem persönlichen Christsein soll etwas von Jesus sichtbar werden. Ich möchte beten. Vater im Himmel, wir danken dir von Herzen, dass wir nichts produzieren müssen an geistlichem Wachstum, nicht irgendwelche Äußerlichkeiten nach vorne kehren oder so, sondern dass wir zu dir so kommen können, wie wir sind, auch mit all unserem Defizitären, mit all dem, was vielleicht noch nicht da ist. Und ich bitte, Herr, dass du an uns etwas tust. Und ich wünsche das für jeden von uns, wie ich das für mich auch erbitte, dass diese Sehnsucht nach Gott, dass die in unserem Leben wach bleibt, dass sie nicht durch den Alltag zugedeckt wird, dass sie nicht durch tausend Termine, die wir sonst zu bewältigen haben, irgendwie ja wie verblasst oder so, sondern dass diese Sehnsucht nach Gott, mit dir stärker verbunden zu sein, näher an dir dran zu sein, deine Stimme mehr zu hören, dass diese Sehnsucht nach Gott so eine Grundmelodie, eine erste Geige in unserem Leben irgendwie spielt. Und ich bitte dich so für uns alle, für Jonathan wollen wir das gleich noch sehr speziell tun, aber auch für uns alle so um diese Wachstums- und Lernbereitschaft, geistlich voranzukommen. Nicht einfach aus dem zu leben, was wir irgendwann mal gelernt haben, sondern uns den Herausforderungen zu stellen, die und das Leben mit sich bringt und die du uns vielleicht ja gibst, damit wir lernen. Bitte dich, dass wir Menschen sind, bei denen durch das, was wir reden, das, was wir denken, aber noch viel mehr durch das, was wir sind, dass dieses, was Paulus sagt, wir werden Christus immer ähnlicher, wir sollen den Herrn Jesus Christus anziehen, dass das in unserem Leben erkennbar wird. Und das ist keine Sache der pastoralen Verantwortung, das ist eine Sache, die jeden Christen angeht, Herr. Und ich bitte dich darum, dass wir alle miteinander an dieser Stelle uns dieser Herausforderung stellen und sagen, was bedeutet das für mich in meinem Alltag als Mutter, als Vater, als was weiß ich, im Großraumbüro oder weiß der Kuckuck, wo wir arbeiten, dass du an uns erkennbar wirst und dass Leute, die uns begegnen, eher so ein Stück Jesus begegnen. Wir wollen diese Herausforderung annehmen und dich bitten, Herr, dass das in unserem Alltag eine wirkliche Rolle spielt. Danke dir für dein Wort. Amen.